Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Am Donnerstag, am 9. Mai, feiert Russland den sogenannten Tag des Sieges, das Ende des Zweiten Weltkriegs, der in Russland Großer Vaterländischer Krieg heißt. Eine Feier also anlässlich des Sieges über das nationalsozialistische Deutschland, das Russland 1941 überfallen hatte. Das Erinnern und der Blick auf die eigene Geschichte war schon in der Sowjetunion geprägt von politischen Interessen und ist es unter Putin umso mehr. Die Bezugspunkte haben sich allerdings gewandelt. Darüber kann ich mit Martin Schulze-Wessel sprechen. Er ist Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2023 erschien im CH Beck Verlag sein Buch »Der Fluch des Imperiums, die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte«. Guten Tag, Herr Schulze-Wessel.
Guten Tag, Frau Reinhardt.
Wir werden laut Berichten am 9. Mai in Moskau wieder einen großen Militäraufmarsch sehen. Der Tag des Sieges wird gerahmt von einer Ausstellung, habe ich gelesen, die Kriegsbeute wie zum Beispiel Leopard- und Marderpanzer zeigen soll, aber auch, ich zitiere, ideologische Literatur und Ausrüstung. Wozu dient das?
Am 9. Mai wird der Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg oder im Großen Vaterländischen Krieg vergegenwärtigt. Das passiert jedes Jahr, aber natürlich hat das in den Jahren des Krieges gegen die Ukraine, eine besondere Bedeutung. Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist in Russland triumphalistisch. Das heißt, man beklagt nicht so sehr die Opfer, sondern man feiert den Sieg, und dieser Sieg wird in einer monumentalen Weise gefeiert. Es werden Waffen gezeigt und auch immer wieder Trophäen, seitdem der Krieg gegen die Ukraine geführt wird, und jetzt eben sicherlich, Sie sagten es schon, auch erbeutete westliche Panzer und möglicherweise speziell auch deutsche Panzer.
Seit wann spielt denn der 9. Mai für Putins Politik bzw. für seine Geschichtspolitik so eine entscheidende Rolle?
Dieser 9. Mai hat lange vor Putin eine ganz große Rolle gespielt. Ist besonders in der Zeit von Brezhnev ist er groß ausgebaut worden als der fundamentale Mythos, auf den sich die Sowjetunion stützt und auf den sich auch der Herrschaftsanspruch gegenüber den beherrschten Nationen stützt. Putin hat das aufgegriffen und es ist ein Teil, ich würde sagen, der zentrale Teil seiner Geschichtsideologie, die ja darauf hinausläuft, dass die russische Macht wiederherzustellen ist, dass der Zerfall der Sowjetunion revidiert werden soll, aber mehr noch, dass man eben auch an den Glanz und die Macht der Zarenzeit anknüpft. Insofern geht der Feiertag des Großen Vaterländischen Krieges, ist zentral, aber Putin geht mit seiner Geschichtspolitik noch weit darüber hinaus.
Könnte man sagen, dass im postsowjetischen Russland, so vielleicht ab Mitte der 90er Jahre, Russland doch sehr verstärkt seine Identität in der Vergangenheit sucht, dass da sozusagen der Fixpunkt ist, oder hat das schon vorher angefangen?
Nein, das kann man sicherlich sagen, dass es eine neue Bedeutung bekommen hat, die historische Erinnerung. Und das hängt natürlich auch mit dem Vakuum an Sinn zusammen, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden ist. Also die sozialistische Ideologie konnte es nicht mehr sein. Und da liegt die Erinnerung an historische Größe dann sehr, sehr nahe. Putin selbst hat mit Hilfe verschiedener Spin-Doktoren ja verschiedene Dinge ausprobiert. Also es wurde auch die orthodoxe Kirche für die Sinnstiftung im postsowjetischen Russland sehr stark instrumentalisiert, und das gilt bis heute. Es gab dann Denker, die besonders hervorgehoben wurden, oder es wurde also konservative Denker, und es wurde überhaupt so ein Konzept konservativer Modernisierung propagiert. Letztlich ist es aber die von Putin gedeutete Geschichte geworden, die das Land jetzt zusammenhalten soll, die als Ideologie eben Russland einen Weg in die Zukunft weisen soll. Und das ist hochproblematisch, weil eine offene Zukunft gar nicht mehr vorgestellt wird. Modernisierung spielt allenfalls noch in einem ganz, ganz regressiven Sinne eine Rolle. Und die Orientierung erfolgt an vergangener Größe, an imperialen Herrschaftsvorstellungen. Und sie ist in Putins Russland zu einer Obsession geworden, wo man auch gar nicht mehr so eindeutig jetzt davon sprechen kann, dass Geschichte instrumentalisiert wird. Sie wird instrumentalisiert, aber Putin glaubt diesen Mythen ja selbst. Er ist selbst ein Getriebener dieser Vorstellung von Geschichte.
Und im Grunde genommen ist es so, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber dass die Art und Weise, wie Geschichte erzählt wird, unter sozusagen Putins Vorstellung, dass die Differenz zum Westen letztlich das Entscheidende ist?
Ja, genau, so kann man es sehen und so muss man es sehen. Vergegenwärtigen wir uns kurz noch einmal, was der Marxismus-Leninismus in der Sowjetunion an Integrationsleistung bot. Das war auch der Gegensatz zum Westen. Also man war sozialistisch und revolutionär im Gegensatz zu dem kapitalistischen und auch dekadenten Westen. Aber man hatte eine gemeinsame Grundlage in der Vorstellung einer technischen Moderne. Also beide Systeme wetteiferten darum, modern zu werden, einander zu überholen. Und das hat sich fundamental verändert und ist, glaube ich, auch so jetzt noch nicht weithin begriffen worden im Westen. Es geht heute um eine Abgrenzung vom Westen, die eigentlich viel fundamentaler ist als im Kalten Krieg. Es geht darum, dass man sagt, dass Russland, aber eben nicht nur Russland, sondern auch andere Völker, die man beherrschen möchte, wie die Ukraine, wie die Belarussen und andere, einen gemeinsamen spirituellen Raum schaffen, eine gemeinsame geschlossene Zivilisation, die sich durch den Gegensatz zum Westen definiert. Und in einer solchen Geschichtssicht, die eben große Bedeutung für die Gegenwart hat, ist eigentlich keine gemeinsame Grundlage mehr vorhanden.
Würden Sie sagen, dass Georgien auch dazugehört? Ich würde diesen Schlenker ganz gerne machen, weil wir in einer Woche miteinander sprechen, wo am Mittwoch ein Gesetz beschlossen wurde in Georgien, das unliebsame Stimmen letztlich mundtot machen will.
Ja, das zeigt sehr deutlich, wie stark dieser Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, wie stark der in weitere Kontexte eingebunden ist. Also es geht im Moment um eine Auseinandersetzung des Westens mit Russland, die an vielen Stellen geführt wird. Und eine davon ist Georgien. Also in Georgien wird von russlandfreundlichen Kräften ein Gesetz vorbereitet und wahrscheinlich eben auch beschlossen, das tatsächlich in einer ganz ähnlichen Weise, wie es in Russland der Fall ist, Stiftungen unter Verdacht stellt und den Verbot möglich macht, die irgendwelche Verbindungen mit westlichen Staaten haben. Das dient vermeintlich der Transparenz, ist aber tatsächlich dazu angetan, demokratische Initiativen zu unterbinden und eben alle Verbindungen zwischen der georgischen Zivilgesellschaft und dem Westen, speziell auch der Europäischen Union, unter Verdacht zu stellen und zu verfolgen.
Sie waren ja Mitinitiator des Aufrufs »Wir müssen mehr tun«, der im Dezember die Bundesregierung kritisierte. Es haben diverse Historiker unterschrieben, die einen populären und gewichtigen Namen haben. Heinrich August Winkler, Jörn Leonhard, Frank Bösch, Ute Frevert. Barbara Stolberg-Grielinger, Andreas Wirsching, man könnte die Liste jetzt noch weiter fortsetzen. Also offenbar sieht man doch die Notwendigkeit, die Bundesregierung zu kritisieren. Können Sie sagen, weil dieser Aufruf aus dem Dezember ist, welche Wirkung das bislang hatte?
Ja, es ist in der Tat ein sehr repräsentativer Aufruf und darin unterscheidet er sich auch von anderen Aufrufen, die es vorher schon gegeben hatte, weil tatsächlich die Leitungen der großen zeithistorischen Institute und der großen osteuropabezogenen Institute sich geschlossen hinter diesem Aufruf versammelt haben. Und es ist ein konkreter Aufruf, eben militärische Unterstützung zu leisten in einer entschiedeneren Form, als das eben vorher der Fall war. Die Haltung von Olaf Scholz in der Taurus-Frage hat sich nicht verändert, die ja in seiner Formel zum Ausdruck kommt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe, aber die Ukraine und die Ukraine ihn nicht verlieren dürfe, was ja die ganze Ambivalenz seiner Haltung ausdrückt. Also wenn man die Ukraine entschieden unterstützen möchte, muss man alles tun, was man kann, unterhalb der Eskalationsstufe. Was wir aber immer noch erleben, ist eben, dass wenn neue Leistungen notwendig werden, wie jetzt in der Luftabwehr, erstmal ein mühsamer Koordinierungsprozess auf europäischer Ebene einsetzt. In Bezug auf die Luftabwehr muss man sagen, ist ja Deutschland tatsächlich der einzige Staat, der ein Patriot-System geliefert hat. Das ist aus meiner Sicht eine große Enttäuschung. Also es wäre sehr viel mehr notwendig. Und da sind natürlich dann auch die westeuropäischen und auch Amerika anzusprechen, dass an einer so entscheidenden Stelle eben jetzt keine Unterstützung geleistet wird. Das heißt nicht, dass die Bundesregierung jetzt entlastet wäre. Ich halte es nach wie vor für falsch, dass Taurus nicht geliefert wird, weil es eben ein effizientes Mittel wäre, die Logistik der russischen Truppen zu stören und damit auch zu verhindern, dass immer neue Soldaten und immer neues militärisches Gerät zum Schlachtfeld hintransportiert wird.
Ich will einmal zur Erklärung sagen, Herr Schulze-Wessel, dass bei Ihnen, Sie sitzen in München, gerade im Hintergrund ein Gewitter zu hören ist, nur falls sich jemand fragt, warum diese Geräusche da sind. Ich will aber nochmal auf diesen Aufruf, wir müssen mehr tun, zurückkommen, denn man könnte natürlich auch fragen, sollten Historiker sich in Fragen der militärischen Unterstützung überhaupt einmischen?
Ja, sollten sie, wenn von der Politik so widersprüchliche Begründungen vorgelegt werden, Taurus nicht zu liefern. Die erste Absage von Scholz war ja mit der Bemerkung verbunden, dass man erstmal keine Taurus-Waffen liefert. Die weiteren Begründungen liefen dann darauf hinaus, dass es kategorial nicht in Frage kommt, überhaupt nicht in Frage kommt. Beides kann nicht sein, nicht? Also da beginnt man natürlich auch als Geisteswissenschaftler sich Gedanken zu machen. Wir alle würden uns gerne mit anderen Fragen beschäftigen, aber die Haltung der Bundesregierung besorgt.
Ich will noch mal darauf zurückkommen, wie Sie auch in Ihrem Buch uns Russland erklären und auch das Geschichtsverständnis. Denn Sie sagen ja doch eigentlich, man kann das nicht auf Putin reduzieren. Was ist denn die Sichtweise in der russischen Gesellschaft?
In der Tat, also es ist nicht Putins Krieg, sondern es ist Russlands Krieg aus zwei Gründen. Einmal wird er mit russischen Ressourcen geführt, also mit den Soldaten, die diesen Krieg kämpfen, und den Wirtschaftsressourcen Russlands, die eben in ganz erheblichem Maße für diesen Vernichtungskrieg eingesetzt werden. Und zum anderen sind es auch kulturelle Denkmuster, die eine Rolle spielen, in denen Putin sich selbst bewegt. Und dazu zähle ich zum Beispiel die Vorstellung, dass die russische Nation und die ukrainische Nation letztlich nicht voneinander zu trennen seien, wie Putin es ausdrücklich in einem Essay im Juli 2021 formuliert hat. Und dabei steht er auf den Schultern der russischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die diese Vorstellung einer imperialen Nation Russlands schon formuliert hat und der Ukraine auch damals schon die Möglichkeit eines eigenen Weges versagt hat. Insofern gibt es historische, aber auch vor allen Dingen literarische Traditionen, die ganz stark in die russische Gesellschaft hineinwirken und die es Putin ermöglichen, auf diese Art und Weise Geschichte zu instrumentalisieren und eben einen Vernichtungskrieg gegen eine Nachbarnation scheinbar zu legitimieren.
Für diese literarische Sichtweise, da fällt einem Puschkin sicherlich ein als Nationaldichter, wie er ja auch gesehen wird. Gibt es da noch andere Beispiele?
Es gibt viele Beispiele. Also Dostojewski ist ein hervorragendes Beispiel mit seinem Tagebuch eines Schriftstellers, der diesen imperialen Gedanken in ganz polemischer Art und Weise auch immer wieder formuliert hat.
Aber entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, Herr Schulze-Wessel. Andererseits ist Dostojewski jemand, der mit Aufzeichnungen aus einem Totenhaus ja durchaus auch das russische System der Lager zum Beispiel, wo er ja selber auch war, stark kritisiert hat.
Ja, völlig richtig. Das ist eben das Bemerkenswerte an der russischen Literatur, überhaupt an dem politischen Denken in Russland, dass es ja viele gibt, und da ist auch Puschkin dazu zu nennen, die sich gegen die Autokratie gewandt haben, nicht? Und im Falle dann von Dostojewski gegen das Lagersystem. Aber diese Gegnerschaft gegen die Autokratie ist eben nicht identisch mit einer Gegnerschaft gegen das Imperium. Also es gibt ganz wenige Denker und Schriftsteller in Russland, die beides abgelehnt haben, die Autokratie und grundsätzlich auch das Imperium. Ein Beispiel dafür wäre Alexander Herzen, also der Schriftsteller und Denker der 1850er, 60er Jahre, der aus der Emigration dann auch wichtige Schriften verfasst hat. Für Puschkin wie für viele andere Denker ist es aber eben kennzeichnend, dass sie die Bedrückung der Russen durch die Autokratie kritisch gesehen haben, aber gleichzeitig das Ausgreifen Russlands in imperialer Art und Weise durchaus verteidigt haben.
Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass so ein Freiheitsgedanke, wie wir ihn seit der Aufklärung im Prinzip in Europa kennen, in Russland, in der russischen Gesellschaft nie so wirkmächtig geworden ist?
Na, ich würde schon sagen, dass der Freiheitsgedanke wirksam geworden ist, vielleicht mit weniger konstitutionellen Bedeutungen, als das im Westen der Fall gewesen ist, und stärker mit einer elementaren Form von Freiheitsgedanken. Das Problem ist eben, dass Freiheit in der Regel nicht solidarisch gedacht wurde, also dass man in Russland nicht formuliert hat, ich sage es jetzt mal mit Bezug auf das 19. Jahrhundert, dass Russland nur dann frei sein kann, wenn das geteilte Polen auch wiederhergestellt ist und frei ist. Und das ist ja in Deutschland auch schwer gefallen, nicht? Also es ist auch ein deutsches Problem, dass die politische bürgerliche Freiheit nicht immer im Zusammenhang damit gedacht worden ist, dass man diese Freiheit auch anderen, also eben den Polen beispielsweise, zugestehen muss. Und das ist das, was ich als Fluch des Imperiums verstehe. Also so eben der Titel meines Buches, dass man ein Land teilt, Polen eben am Ende des 18. Jahrhunderts, oder annektiert und bekämpft wie die Ukraine heute, und sich dabei in eine historische Ideologie hineinbegibt, die eine Korrektur dieser Politik eigentlich unmöglich macht. Und ein Ausweg daraus wäre eigentlich nur möglich, wenn man erstmal Freiheit für sich selbst fordert. Das ist in Russland heute ja auch ein Problem, also dass es keine Freiheitsbewegung gibt im Sinne von Nawalny beispielsweise oder anderen Dissidenten, die wirklich wirksam wäre. Also das bräuchte man als ersten Schritt, und als zweiten Schritt müsste man eben diese Freiheit solidarisch denken und auch im eigenen Interesse den anderen zugestehen, wie den Ukrainern.
Also die historische Urteilskraft wird ja systematisch abgeschafft. Also bekanntes Beispiel dafür ist der Verbot von Memorial, wo ja eben auch die Verbrechen der Stalinzeit aufgearbeitet wurden. Was bedeutet das denn dann für die russische Gesellschaft?
Ja, es ist ganz typisch, dass es Memorial getroffen hat, dass Memorial verboten wurde, und die Autokratisierung Russlands, die lässt sich gewissermaßen beschreiben, Schritt für Schritt, an der Art und Weise, wie man gegen Memorial vorgegangen ist. Und weshalb gibt es diesen Zusammenhang? Weil eben aus der Sicht des russischen Staates, aus Putins Sicht, Geschichtsaufarbeitung, die kritische Aufarbeitung der eigenen imperialen und der eigenen despotischen Herrschaft Russlands, weil das in die Demokratie führen würde. Also kritische Beschäftigung mit Geschichte und Demokratisierung gehen Hand in Hand. Und umgekehrt gehen eben auch die Zerschlagung von Memorial und der Ausbau von autokratischen und imperialen Strukturen Hand in Hand.
Ich würde zum Schluss des Gesprächs, Herr Schulze-Wessel, gerne auch nochmal auf deutsch-russische Verbindungen zu sprechen kommen, denn wie sich herausgestellt hat, gibt es in der AfD offenbar sehr gute Verbindungen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend nach Russland. Die AfD zeigt sich durchaus auch in Teilen pro-russisch. Nun ist die AfD eine Partei, die auch geschichtsrevisionistisch an die Öffentlichkeit geht. Das berühmteste Zitat ist sicherlich von einem Vogelschiss redet, wenn es um den Nationalsozialismus geht. Glauben Sie, dass darin durchaus auch eine Gefahr liegt in dieser Nähe von rechten Bewegungen, rechten Parteien zu Russland?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal finde ich es schon sehr erstaunlich, dass die AfD enge Verbindungen zum Kreml unterhält, dass Gauland so als der Geschichtsdenker auch Phasen von russisch-preußischer Verbindung feiert, nicht? Das alles ist nicht nur hochbedenklich, sondern es ist ja im Grunde Verrat deutscher Interessen und geht einher dann auch mit einer Revision der deutschen Geschichtskultur. Das wird zwar immer wieder auch mal bestritten von der AfD, aber doch de facto praktiziert und mit Worten, wie Sie es zitiert haben von Gauland mit dem Vogelschiss, ja auch sehr wirkmächtig in der deutschen Öffentlichkeit platziert. Es geht darum, die Grundlage Deutschlands, und dazu gehört eben die Geschichtskultur, zu unterminieren. Es geht nicht nur um eine 180-Grad-Wende in der Geschichtskultur, sondern in der gesamten politischen Orientierung Deutschlands. Beides hängt eben zusammen, Geschichtskultur und politische Orientierung. Die AfD oder jedenfalls maßgebliche Teile von ihr, die bestimmenden Teile von ihr, finden offenbar nichts dabei, mit China und Russland gute Kontakte zu pflegen. Und das sind Länder, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit vielen Mitteln herausfordern. Cyberkrieg, Spionage, der Krieg in der Ukraine. Und das ist unerträglich. Also es ist nichts anderes als ein Verrat an den Interessen unseres Landes.
Mit dem Historiker Martin Schulze-Wessel habe ich in dieser Ausgabe der Kulturfragen über die Bedeutung des 9. Mai in Russland gesprochen. Das Gespräch haben wir am Donnerstag aufgezeichnet. Nach uns aktuelle Berichte aus der Kultur in Kultur heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.